SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3, die Region am Mittag, hören Sie hier. Castortransporte, das ist etwas, was wir irgendwie heutzutage gar nicht mehr so oft hören. Aber im Moment rollt wieder so ein Castortransport, und zwar von der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague in der Normandie nach Deutschland. Der letzte Transport war 2011. Meine Kollegin Lisa Huth hat viele dieser Transporte journalistisch begleitet, ist jetzt bei mir im Studio. Und Lisa, wir hören, dass der Transport hier auch durchs Saarland rollt.
Genau, und das wurde von mehreren Seiten bestätigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es schon durch ist, wenn die Sendung hier rum ist. Mhm. Was aber ziemlich sicher ist, nicht nur an der Grenze, sondern auch in Neunkirchen gibt es ein großes Polizeiaufgebot. Dort wurde in der Vergangenheit nach Angaben einer BI meist die Lok, das Zugpersonal und auch das Sicherheitspersonal gewechselt. Und ich habe jetzt gerade eben hier bevor ich reingekommen bin ins Studio, die brandheiße Information bekommen, der Zug steht dort tatsächlich.
Da wird Atommüll transportiert, aber was genau?
Also das sind verbrauchte Brennelemente von deutschen AKWs, die nach La Hague gebracht wurden. Alles, was ging, ist eine Wiederaufbereitungsanlage, wurde dort wiederverwertet, aber eben nicht alles. Und dieser Rest wird jetzt wieder nach Deutschland zurückgeschickt.
Aber das Material ist weiter hochradioaktiv.
Ja, und darum sind die Castor-Behälter massive Konstruktionen aus Gusseisen und Edelstahl. Die Außenwände haben eine Stärke von rund 40 Zentimetern und innen drin fliegt da kein loser Atommüll rum. Mhm. Der wurde nämlich bei 1100 Grad mit Bauglas zu sogenannten zylindrischen Kokillen verschmolzen.
Mhm. Ist das nicht trotzdem unglaublich heiß?
Ja, und aber dafür gibt es dann ein Ableitungssystem, um die Castoren zu kühlen.
Ja, die vier Castor-Behälter werden in Philippsburg auf dem Gelände des ehemaligen AKWs dort gelagert. Philippsburg, zur Erinnerung, liegt zwischen Speyer und Karlsruhe. Warum ausgerechnet dort?
Also die beiden Reaktoren des dortigen AKWs, die befinden sich im Rückbau. Auf dem Gelände aber befindet sich ein Brennelemente-Zwischenlager für 40 Jahre. Es ist Platz für insgesamt 152, jetzt sind ja vier unterwegs, Castor-Behälter. Und es ist nicht weit von der deutsch-französischen Grenze entfernt. Wir erinnern uns an die Proteste tagelang an der Strecke nach Gorleben in Niedersachsen. Mhm. Offenbar wollen die Behörden medienwirksame Proteste über Tage hinweg vermeiden. Und Philippsburg ist jedenfalls, aber gibt es auch dort Proteste. Da wird seit 9 Uhr eine Dauermahnwache der Atomkraftgegner eingerichtet.
Und du sprichst von Zwischenlager, aber warum Zwischenlager?
Also weil es noch kein Endlager gibt. Bislang wird sämtlicher hochstrahlender Atommüll oberirdisch gelagert, zum Beispiel in Philippsburg. Und vielleicht kann man eine Sache noch sagen, inzwischen ist auch offiziell bestätigt worden, das hier war der letzte Castortransport.
Vielen Dank, Lisa Huth. Ein Castortransport mit Atommüll rollt durch das Saarland, ist unterwegs von der Aufbereitungsanlage in La Hague in der Normandie. Wie geht's weiter mit dem Saarland? Zumindest was Arbeitsplätze angeht, sieht es im Moment düster bei uns aus. Nächstes Jahr verschwindet Ford und damit tausende Arbeitsplätze. Auch ZF, Bosch und andere bauen Stellen ab. Noch dazu steht ein dickes Fragezeichen der Neuansiedlung wie Eswold und Wolfsbeet. Die Transformation stockt gerade bei uns. Deswegen wagen wir heute einen Blick nach Bochum. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen ist genau wie das Saarland, ehemalige Bergbauregion, war danach Standort für andere Großkonzerne wie Opel und Nokia. Die sind inzwischen auch weg, aber die Stadt nutzt zum Beispiel das ehemalige Opel-Gelände neu. Wie und was das Saarland sich davon abschauen könnte, darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer von Bochum Perspektive, Ralf Meyer. Hallo Herr Meyer erstmal.
Schönen guten Tag.
Ja, 2014 liefen die letzten Autos vom Band in Bochum. In Saarlouis ist das nächstes Jahr der Fall. Was haben Sie da mit dem 70 Hektar großen Gelände gemacht?
Ja, wir waren gut vorbereitet. Wir haben nicht lange gewartet, als die letzten Autos vom Band gelaufen sind, sondern haben, nachdem die Opel-Produktion geschlossen worden ist, sofort angefangen, das Gelände umzubauen. Man muss sich vorstellen, im Ruhrgebiet ist es ja ähnlich, wie Sie es ja auch kennen. Der Kohlehintergrund bedeutet, man muss die Flächen aufbereiten. Also wir haben sofort nach dem Tag der Schließung angefangen, das Gelände zu bearbeiten, also mit dem Abriss der vorhandenen Gebäude und mit der Aufbereitung des Geländes, so dass die neuen Investoren dort auch auf den Grundstücken sich ansiedeln konnten.
Wir erleben da auch bei uns immer wieder Rückschläge bei der Weiterentwicklung des Geländes oder bei Neuansiedlungen. War das damals bei Ihnen auch so?
Ja, das war eine ungewisse Zukunft. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Wir hatten einen großen Ankermieter, die DHL hat dort ein großes Paketzentrum gebaut. Das war so, ich sage mal so der Start. Und dann haben wir gesagt, das kann aber nicht sein, dass die ganze Fläche nur voller Logistik kommt, und haben eine sehr große Kooperation mit unserer Universität sind wir eingegangen und haben uns Gedanken gemacht, welche Unternehmen, aber vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen und auch welche Forschungseinrichtungen können auf dem Gelände sinnvoll angesiedelt werden, so dass sie sich gegenseitig ergänzen und dass wir dort eine Perspektive haben, weil wir genau dieses Thema mit den Großunternehmen ja immer wieder erlebt haben. Dort haben wir keinen Einfluss, die machen, was sie wollen, also auf die können wir keinen Einfluss nehmen, und haben dann für dieses Gelände auf, ich sag mal, den Mittelstand gesetzt und auf Forschung.
Und jetzt gilt es als Erfolgsprojekt. Bundeskanzler Scholz war auch schon zu Besuch, hat sich das angeguckt. Ihr Slogan ist: Wir können Transformation. Also kann man von einem Erfolgsprojekt sprechen?
Wir sind jetzt nach 10 Jahren so weit, dass das Gelände nächstes Jahr komplett fertig entwickelt ist. Wir haben das Gelände entwickelt und gleichzeitig angesiedelt. Heute arbeiten schon wieder 6.000 Leute auf diesem Gelände. Und wenn wir fertig sind, dann werden wir dort über 10.000 Arbeitsplätze haben.
Machen Sie uns am Ende des Interviews noch Mut. Was kann das Saarland von Bochum lernen?
Was wir hingekriegt haben, dass alle gesagt haben, Mensch, uns geht hier der Arsch auf Grundeis, so muss man es ja sagen, nachdem Opel weg ist und Nokia weg ist. Wir setzen uns jetzt zusammen und wir ziehen auch zusammen an dem Strang. Und ich glaube, wenn man mit dieser Kraft auch nach außen tritt, also man hat uns das abgenommen in Bochum. Also wir sind aufgetreten, nicht ganz typisch für Bochum, mit sehr viel Selbstbewusstsein, haben gesagt, dieses Gelände, das schaffen wir in 10 Jahren hinzubekommen. Man hat es uns abgenommen, weil wir an 1, 2 Punkten auch gezeigt haben, wir kriegen es hin. Und dann, glaube ich, ist es auch ein Stück weit ein Selbstläufer, dass von außen gesehen wird, dort entsteht was Positives, man nimmt denen das ab und wir haben kurz Entscheidungswege auch hinbekommen. Und wenn man die Glaubwürdigkeit erzeugt, dann hat man auch eine gute Chance, dann ein Erfolgsprojekt draus zu machen.
Vielen Dank, Ralf Meyer, Geschäftsführer von Perspektive Bochum. Wir können einiges von dem ehemaligen Opel-Gelände lernen und wir können uns verabschieden mit Glück auf, sagt man ja auch bei Ihnen.
Das stimmt.
Gestern hat es ganz schön doll geregnet hier bei uns im Saarland und da kamen bei einigen sicherlich Erinnerungen an das Pfingsthochwasser wieder hoch. Vor allem bei Karin Linsenmeier am Saarbrücker Stadtteil Rußhütte, denn da drohte der Fischbach wieder überzutreten. Mit ihr spreche ich jetzt drüber. Hallo Frau Linsenmeier.
Ja, hallo und guten Tag.
Ja, wie war das gestern Abend bzw. gestern Nacht?
Ja, also nach einem regenreichen Tag ist der Fischbach erstmal moderat angestiegen, so dass man im Moment also glaubte, ja, das ist im normalen Bereich. Mhm. Aber abends so, ich schätze so ab 20 Uhr, hat es dann einen riesigen Sprung nach oben gemacht. Mhm. Und das Bachbett war vollkommen gefüllt, war ungefähr die Ausgangssituation wie am 17. Mai 24 morgens um 8 Uhr.
Da haben Sie sicher einen Schreck gekriegt.
Ja, da habe ich einen Riesenschreck gekriegt und habe dann also alle halbe Stunde kontrolliert, hatte mich dann entschlossen, meine Hochwasserschutz schon mal präventiv zu montieren, zumindest mal zum Teil, dass also da, wenn Wasser kommt, es nicht ins Haus läuft.
Ja, weil Sie waren am Pfingstwasser und wir haben ja damals auch schon mit Ihnen gesprochen hier auf SR3, Sie waren sehr stark betroffen.
Ich war sehr stark getroffen mit 1,60 Meter im Haus und das möchte man eigentlich nicht nochmal erleben. Es war schon klar, dass da jetzt kein 1,60 Meter kommt, aber 10, 20 Zentimeter, wenn man noch in der Renovierung steckt, die gerade läuft, das wäre also schon wieder der Super-GAU gewesen.
Das heißt, bei Ihnen ist noch gar nicht alles wieder renoviert seit dem letzten letzten halben Jahr?
Die Firma ist noch voll dran und ich hoffe, dass ich bis Weihnachten in etwa durch bin.
Da drücken wir Ihnen die Daumen. Ja, aber Sie haben jetzt schon von den Schotten oder von den Shots gesprochen. Das heißt, Sie haben auch schon Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen getroffen für das nächste Hochwasser?
Ja, ich habe private Präventionsmaßnahmen für mich gemacht, weil natürlich von der Stadtseite und Landseite wird eine Renaturierung etc. wohl nicht kurzfristig umgesetzt werden können. Das ist wahrscheinlich ein mittelfristiges Projekt, was wir dringend brauchen.
Was glauben Sie denn, woran liegt das, dass jetzt gerade der Fischbach schon wieder kurz davor war, über die Ufer zu treten?
Es war ja im ganzen Saarland so, was ich heute Morgen gehört habe. Im ganzen Saarland waren ja auch kleinere Bäche, die schon wieder gefüllt waren. Also nicht nur der Fischbach. Also von meinem Gefühl ist es, dass die Böden halt wahnsinnig gesättigt sind, dass sie nichts mehr aufnehmen, auch wenn es mal 3 Wochen nicht geregnet hat. Das bringt nichts. In dem Moment, wo es durchregnet, auch kein Starkregen da ist, laufen halt die Böden über vom Wald, schießen die kleinen Bäche dann in die anderen Bäche und Flüsse. Und so kommt es, dass der Fischbach mal wieder ganz schnell gefüllt war.
Ja, vielen Dank, Frau Linsenmeier. Erstmal in den nächsten Tagen sieht es ja nicht so aus, als sollte es wieder so viel regnen wie gestern. Dann drücken wir die Daumen, dass das alles im Fischbach ganz normal wieder abfließen kann und Sie nicht bald wieder im Keller, in Ihren Keller unter Wasser haben.
Ja, das hoffe ich auch. Es sieht auf jeden Fall so aus.
Ja. Okay. Vielen Dank. Bis bald. Wer sein Haus verkaufen will, der sollte künftig vor allem dafür sorgen, dass im Keller alles schick ist. Denn nach Immobilienfachleuten suchen Käufer offenbar immer mehr nach energieeffizienten Kriterien. Heißt, unsanierte Häuser mit alten Öl- und Gasheizungen werden nicht nur unbeliebter. Experten befürchten vor allem deswegen einen hohen Wertverlust. Auch hier im Saarland. Ich frage nach bei Norbert Behle von Haus und Grund, dem Zentralverband der Haus- und Wohnungseigentümer im Saarland. Ja, Herr Behle, wie ist die Lage bei uns? Müssen Haus- oder Häuslebesitzer auch hier einen Wertverlust fürchten?
Das ist wohl so. Das sind Befürchtungen. Im Moment ist es noch nicht so zu verzeichnen. Also es sind Szenarien, die Fachleute wohl zu Recht auch malen, weil mit steigenden Energiekosten schlecht isolierte Häuser teurer im Betrieb werden. Und da geht man also davon aus, dass die Preise für diese Immobilien sinken werden.
Was sollen Hausbesitzer Ihrer Meinung denn jetzt machen? Schnell handeln und sanieren oder eher abwarten, wie sich das entwickelt?
Jetzt im Moment gerade haben wir einen bevorstehenden Regierungswechsel. Es herrschte unter der bisherigen Regierung eine gewisse Unsicherheit bei Hausbesitzern, weil man nicht so ganz genau wusste, welche Verbote oder Gebote jetzt demnächst kommen. Im Moment verspüre ich unter Hausbesitzern eine gewisse Erleichterung, dass bestimmte Gesetze jetzt nicht mehr kommen werden, die avisiert waren, sodass ein bisschen die Hoffnung besteht, dass Sicherheit eintritt wird unter einer neuen Regierung. Im Moment wartet man sicherlich aber noch ab, bevor man investiert, bis man weiß, wie die neue Regierung aussieht.
Ja, also,
das werden wir in ein paar Monaten wissen.
Also raten Sie auch eher jetzt gerade abwarten und Tee trinken?
Kommt drauf an, was Sie mit Ihrer Immobilie machen möchten.
Im besten Fall ja so sanieren, dass es für Käufer attraktiver wird.
Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten, ist es schon immer so, dass Sie lieber abhängig zwar von der Lage und der konkreten Immobilie, aber ist es oft so, dass Sie lieber den Käufer entscheiden lassen, wie er saniert oder investiert.
Wird es nicht immer teurer, je länger man wartet? Also Stichwort Sanierungsstau?
In Zukunft werden die Sanierungskosten vielleicht eher überschaubar werden, geringer werden. Ich fürchte, wenn Sie momentan ein unsaniertes Haus verkaufen, dass Sie momentan vielleicht von einem Erwerbsinteressenten gesagt bekommen, oh, da muss ich noch ganz viel Geld reinstecken, da muss ich noch ganz viel sanieren. Das scheint die Stimmung momentan zu sein. Richtig ist aber eigentlich, dass das alles nicht so schlimm momentan ist und auch vielleicht gar nicht so schlimm kommt. Das heißt, wenn Sie als Erwerber unbedingt verkaufen möchten, müssen Sie eher auf den richtigen Käufer warten, als dass sie selbst jetzt investieren oder große Preisabschläge vornehmen. Denken Sie bitte dran, wir haben beim Neubau einen extremen Rückgang. Das heißt, es gibt viele Menschen, die eigentlich neu bauen würden, das aber nicht können und stattdessen Bestandsimmobilien suchen. Mhm. Wir haben durchaus noch einen Käufermarkt.
Gibt es da Unterschiede auf dem Land und in der Stadt?
Ja, wir haben im Saarland auf dem Land einen besonders alten Gebäudebestand. Mhm. Wir haben im Vergleich zum Bundesgebiet im Saarland sehr viele Sanierungsbedürftige oder Immobilien mit Sanierungsrückstau. Und da gibt es dann schon einen erheblichen Unterschied.
Eigentümer von Häusern mit Öl- und Gasheizung drohen in Zukunft beim Verkauf hohe Preisabschläge. Das bedeutet, dass mittlerweile nicht mehr allein die Lage maßgeblich für den Wert einer Immobilie ist, sagen zumindest Fachleute. Wir haben für Saarland mit Norbert Behle von Haus und Grund gesprochen. Er blickt hier für uns nicht ganz so düster in die Zukunft. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.